Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Corona krempelt die Gesellschaft um und gibt auch der alten Idee des bedingungslosen Grundeinkommens wieder ordentlich Rückenwind, so sieht zumindest aus. In Zeiten, in denen viele um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen, da wird es wieder dringender zu fragen, wie kann man Menschen zumindest etwas Sicherheit geben. Das bedingungslose Grundeinkommen, das beschäftigt uns in den nächsten 2 Stunden. Eine Idee, die es ja nun auch schon eine ganze Weile gibt und die jetzt eben in dieser Zeit noch einmal kraftvoller diskutiert wird. Das wollen wir auch gerne mit Ihnen tun und fragen, bringt uns das weiter, das bedingungslose Grundeinkommen? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und bei mir hier im Studio, natürlich unter Einhaltung einer nötigen Distanz, ich glaube, das sind so 2,5, 3 Meter, ich glaube, das ist in Ordnung, ne? Adrienne Göller.
Absolut.
Adrienne Göller, Publizistin, ehemalige Kultursenatorin in Berlin, ehemalige Präsidentin der Kunsthochschule in Hamburg. Außerdem war sie auch Chefin des Hauptstadtkulturfonds und eine Frau, die inzwischen schon 2 Bücher zu dem Thema veröffentlicht hat, auch ein ganz neues jetzt über das Grundeinkommen. Wir werden es gleich hören. Sie ist eine große Freundin dieser Idee. Schönen guten Morgen.
Schön, dass
Sie da
sind.
Guten Morgen. Und Ursula Weidenfeld ist mit uns verbunden über Internetleitung. Sie sitzt bei sich zu Hause in Potsdam. Schönen guten Morgen, Frau Weidenfeld.
Hallo, Herr Balzer.
Ich freue mich sehr auf diese nächsten 2 Stunden und bin über einen sehr starken Begriff bei Ihnen, Frau Göller, gestolpert oder er ist mir sehr aufgefallen in Ihrer Argumentation, das Grundeinkommen, was Sie erstmal Grundauskommen nennen, interessanterweise, ist ein Menschenrecht. Warum?
Also ich entwickle diesen Gedanken vom Grundeinkommen zum Grundauskommen, weil mir aufgefallen ist, dass relativ viele Leute darüber stolpern. Also wir sind ja so getrimmt, dass wir denken, Einkommen heißt, was mache ich denn dafür? Und das Grundauskommen, was im Englischen Livelihood oder Wellbeing heißt, geht eigentlich davon aus, dass es ein Menschenrecht ist, so ist es eigentlich auch in fast allen Verfassungen, dass wir ein würdevolles Leben leben können. Und das finde ich eben das interessantere Wort dabei. Und ich habe unter anderem Elke Schmitter, eine Kollegin, die gestern wunderbar eine Sendung hier auch gemacht hat, sagte, ja, bei diesem Grundeinkommen, das war immer so, dass ich dachte, nee, das ist irgendwie nicht meins. Aber das Grundauskommen als etwas, wo auch das vielleicht das Bescheidene, das Reduzierte, das Fundamentale, das nicht, also es ist ein Einkommen, sondern ich habe mein Auskommen. Das ist interessant. Ich versuche in dem Buch auch dem Wort nachzuspüren. Und da geht es eben nicht um Lohnverdienst, sondern I have the right. Ich habe das Recht dazu, ein Auskommen zu haben und dann kann ich auch der Gesellschaft was zurückgeben. Das ist, glaube ich, die schöne Klangidee dabei.
Das heißt, es ist weniger eine wirtschaftliche Frage als eine humanistische für Sie?
Eine kulturelle Frage. Also das zu trennen, dass Einkommen und Arbeit etwas miteinander zu tun hat, das ist auch für mich eine feministische Frage. Es stehen so etwa 60 Milliarden bezahlten Arbeitsstunden stehen etwa so 95 Milliarden unbezahlte Arbeitsstunden gegenüber.
Überwiegend von Frauen.
Überwiegend von Frauen.
Geleistet auf der
die
Welt,
haben ein Geschlecht, diese unbezahlten Arbeitsstunden.
Also Heimarbeit oft und Familienerziehung,
naja,
und
die
viele andere Dinge.
Caring, was man unter Pause, also
das wäre damit vielleicht mit abgedeckt, mit so einem Grundauskommen, wie Sie es nennen?
Naja, ich denke einfach, es würden sich die Verhältnisse verschieben. Ich weiß zum Beispiel auch, dass sehr viele NGOs, sehr viele Initiativen, die auf Ehrenamtarbeit basieren, die bangen um ihre Existenz, weil das ist sozusagen in dieser jetzigen Generation gar nicht mehr vorgesehen. Und das würde einfach wieder Energien freisetzen. Und dann bin ich ja Psychologin von Hause aus.
Das auch noch.
Ja, also das erklärt wahrscheinlich mein Zugang auch zum Grundein- oder Auskommen, weil mir schon sehr lange klar ist, wer unter chronischer Existenzangst leidet, der ist nicht kreativ. Also auch nicht mit seinem eigenen Leben. Es geht mir nicht darum, dass alle jetzt anfangen zu töpfern. Davor sei Wotan, bitte.
Bitte nicht,
aber
bitte.
Nein, bitte nicht. Sondern kreativer Umgang mit dem eigenen, schöpferischer Umgang mit dem eigenen Leben.
Aber es gibt ja, zumindest in Deutschland gibt es ja schon mal eine Grundsicherung, was man so gerne Hartz IV nennt, ALG II, niemand muss unter eine ganz bestimmte Summe abrutschen. Das reicht Ihnen nicht?
Nee, weil es ist nicht bedingungslos, weil ich muss alle möglichen Sachen anschleppen und es gibt immer eine Person, eine Sachbearbeitung, die entweder das gut mit mir meinen oder nicht gut mit mir meinen darf auch, die darüber irgendwie entscheidet, ob ich würdig bin oder nicht, ob ich berechtigt bin, bedarfsberechtigt, what a word. Ja?
Aber unter bestimmten Bedingungen hat man ja Anspruch darauf. Ne?
Also, ja, aber es ist viele Leute, die meisten beschreiben das eigentlich als einen relativ würdelosen Umgang. Und ich finde, wir können diese tote Arbeit von der Republik nehmen und sagen, alle Menschen haben ein Recht darauf, ein Leben führen zu können und dann auch, das glaube ich eben ganz deutlich, das wird ja so im Moment auch mit großem Erstaunen wahrgenommen, dass wir so etwas wie eine Fähigkeit zur Solidarität haben. Gar nicht dieses Mi first, sondern es gibt Leute, die plötzlich miteinander ganz anders ins Gespräch und in die Beziehung kommen. Und ich glaube, es ist ein großer Wunsch von Leuten, eigentlich aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen. Aber ich mache hier einen Dreiklang in meinem Buch. Ich sage, wir brauchen ein neues Verständnis und ein Miteinander von Nachhaltigkeit, Entschleunigung. Die meisten Menschen können nicht das tun, was sie wollen, weil sie sich in einem Hamsterrad getrieben fühlen. Und ein Grundauskommen. Und das verstärkt sich gegenseitig. Und wenn wir verstehen, dass wir in doch einem relativ prekären Zustand auf diesem Planeten leben, dann ist auch klar, nachhaltig leben kann ich nur, wenn ich nicht dauernd mit Existenzängsten beschäftigt bin.
Also das Grundeinkommen hat für Sie offenbar auch eine ökologische Komponente. Über all das können und wollen wir unbedingt auch reden in den nächsten 2 Stunden. Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin, Sie sind recht skeptisch, was das Grundeinkommen angeht. Warum?
Ja, ich finde diese Diskussion wichtig. Und ich glaube, Frau Göhler, Sie haben das wichtigste Wort eigentlich angesprochen. Das heißt Würde. Und es ist uns offenbar nicht gelungen, mit diesem Grundeinkommen oder dem Existenzminimum, das in Deutschland ja garantiert ist, dafür zu sorgen, dass Menschen das als würdig empfinden. Ich würde Ihnen entschieden widersprechen, wenn Sie nahelegen, auf den Hartz-IV-Ämtern, in den Jobagenturen sitzen Personen, die willkürlich entscheiden. Ich glaube, das tun Sie nicht. Und das, in die Diskussion sollten wir auch gar nicht gehen. Sondern es geht darum, dass Menschen einen Anspruch haben müssen auf ein von mir aus auch gerne Grundauskommen. Das haben sie in Deutschland. Und dass nicht sie das aber eben, ne? Dass sie das aber eben nicht als entwürdigend empfinden sollen, wenn sie darauf angewiesen sind, dieses Grundauskommen zu bekommen. Und zur Bedingungslosigkeit habe ich tatsächlich auch 2, 3 Anmerkungen, die ich wichtig finde. Ich finde, es ist erstens unangemessen, dass Sie und ich einen Anspruch auf ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und das ja dann auch kriegen würden, wenn wir es nicht brauchen. Ich glaube, dass der Sozialstaat seine Errungenschaft oder die Errungenschaft des Sozialstaates ist, dass Menschen etwas bekommen, die etwas benötigen und nicht, dass alle Menschen etwas bekommen, auch wenn sie es nicht brauchen. Und zweitens glaube ich, wenn man mal ganz genau hinschaut, haben wir doch eine Situation, in der heute viele Menschen das Existenzminimum bekommen, aber noch viel mehr, wenn sie krank sind, wenn sie psychische Probleme haben, wenn sie Kinder haben, dann guckt der Staat sehr genau hin und sagt nicht, eben nicht bedingungsloses Grundeinkommen, sondern jemand, der Diabetiker ist, der bekommt eben dann auch medizinische Behandlungen, die deutlich darüber hinausgehen. Jemand, der einen Treppenlift braucht, der bekommt den. Und das würde eben ein bedingungsloses Grundeinkommen ja auch rasieren, sozusagen. Nicht?
Also jeder, kommen Sie denn auf der diese Idee?
Jeder, der bedürftig ist, muss doch nach seinen Bedürfnissen behandelt werden und nicht one size fits all. Und das glaube ich, ist eben das große Problem des bedingungslosen Grundeinkommens.
Ich habe Frau Gülle auch so verstanden, dass es vielleicht weniger um ja, konkrete soziale oder wirtschaftliche Bedürftigkeiten geht, sondern, Frau Gülle, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe, sondern um eine grundsätzliche Anerkennung einer Existenz, die schon an sich gar nicht wirtschaftlich verwertbar sein muss. Habe ich das so richtig verstanden?
Also der leider inzwischen verstorbene Philosoph Rudolf zur Lippe hat einen so ganz einfachen Satz gesagt. Er sagte, niemand auf der Welt ist je gefragt worden, ob er auf selbiger sein will. Das verpflichtet die Gemeinschaft, mit jedem Mitglied so umzugehen. Die Gemeinschaft hat dafür eine Verantwortung. Und natürlich ist es, wäre es völlig falsch zu sagen, one size fits all. Es ist die Idee, dass es der Einstieg ist, der für alle ähnlich ist. Also ein 1.000 Euro für jeden oder 1.500. Inzwischen gibt es ja viele Berechnungen, die sagen, wir können 1.500 bezahlen. Und das würde eben eigentlich auch das sein, was...
Also gehen von 1.500 Euro, um eine Zahl zu nennen.
Irgendwas von 1.000. Ich rechne immer noch, weil ich dieses Buch geschrieben habe, 1.000 Euro für jeden. Das ist sozusagen in meinem Kopf eingebrannt. Und Frau Weidenfeld, ich als Freiberuflerin, ich kann Ihnen sagen, ich weiß ziemlich genau, wovon ich rede. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur über kulturelle und humanistische Zusammenhänge spreche, sondern auch sehr konkret darüber, wie es ist, wenn nicht klar ist, ob ich meine Miete diesen Monat, nächsten Monat oder womöglich noch in 3 Monaten bezahlen kann. Und Grundeinkommen wäre für Frauen und Männer zum ersten Mal, wir sind jetzt irgendwie fast 290 Jahre nach der Französischen Revolution, wäre es zum ersten Mal, dass Frauen und Männer dieselben Eingangsvoraussetzungen hätten, nämlich ein gleiches Recht, eine gleiche Summe zur Verfügung. Und um gleich zu sagen, dass der Millionär, als ich angefangen habe zu denken über das Grundeinkommen, war gerade Herr Ackermann, der Deutschen Bank.
Das ist Ackermann, ehemaliger Vorstandschef der Deutschen Bank.
Ja. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich gefragt worden bin. Und das heißt, dass auch Herr Ackermann Geld kriegt?
Das ist eine aber wichtige Frage, wie ich finde. Es geht auch tatsächlich um zum Beispiel so etwas wie Erbe, weil Sie sagen, weil Grundeinkommen geht ja davon aus, dass man das von der Geburt an bekommt, mehr oder weniger. Mhm. Man ist geboren und dann wird es erstmal auf das Konto der Eltern überwiesen. Wenn man als Sohn oder Tochter von sehr, sehr reichen Eltern geboren wird,
also ein Grundeinkommen von Hause aus, also
das nun wirklich nicht braucht, diese 1.000 oder 1.500 Euro. Andere aber es ganz sicher brauchen und es ihnen vermutlich auch nicht einmal reicht. Ist das denn immer noch gerecht?
Es ist eigentlich eine relativ nüchterne Art, darüber nachzudenken. Die ersten 1.000 oder 1.500 Euro sind, kann man nicht wegnehmen, kann man nicht pfänden, kann man nicht weil man sich schlecht verhalten hat, zurückhalten. Und anschließend wird alles mit der Steuer verrechnet. Also Herr Ackermann oder der Millionen- und Milliardenerbensohn würde sein Grundauskommen kriegen und anschließend würde es mit den Steuern, wenn er dann welche bezahlt und nicht irgendwie ein schönes Schlupfloch gefunden hat, dann würde das wieder weggenommen.
Frau Weidenfeld, ich habe Sie auch so verstanden, dass das der Kern auch Ihrer Kritik ist, dass eben alle dasselbe bekommen und dass das nicht gerecht sein kann.
Ich glaube, dass das genau das Problem ist. Das Problem ist, dass auf der Seite derjenigen, die ein solches Grundauskommen oder Grundeinkommen bekommen würden, eben viele sind, die andere Bedürfnisse haben, die mehr brauchen. Es aber auch viele gibt, die weniger brauchen. Und dass eben auf der anderen Seite diejenigen, die wirtschaftlich leistungsfähig sind, dieses Grundeinkommen nicht benötigen. Und ich glaube, dass der Sozialstaat, man kann natürlich immer sagen, ich zweifle an dem und ich finde das falsch, was da passiert. Aber wenn man glaubt, dass das einigermaßen richtig und einigermaßen fair gelöst ist, dann sollte der Sozialstaat nicht hingehen und Menschen mit Geld ausstatten, die es nicht benötigen. Ob das am Ende mit der Steuer verrechnet wird oder nicht, ist dann egal. Ich glaube, dass zum Beispiel eine Diskussion, wie die in Neuseeland geführt wurde, über die negative Einkommensteuer, das ist ja ein ganz anderes Modell. Das sorgt auch dafür, dass diejenigen, die materiell nicht leistungsfähig sind, am Ende des Jahres oder pro Monat eine Steuerauszahlung dann bekommen. Aber da ist dann eben ganz klar, dass diejenigen, die Steuern zahlen, dass die sie eben auch bezahlen und dass diejenigen, die 6.000 Euro im Jahr verdienen würden, für diese 6.000 Euro kein Grundeinkommen bekommen würden, sondern nur das, was darunter liegt. Und da, glaube ich, würden wir eine Diskussion führen, die auf der einen Seite diese empfundene Würdelosigkeit, ich muss zum Jobcenter gehen, muss Hartz IV beantragen, muss meine Vermögenslage offenlegen, die würde man heilen. Das wäre ein System, was genau das Grundproblem des derzeitigen Grundeinkommens lösen würde. Und auf der anderen Seite diese doch irgendwie eigentlich bizarre Behandlung von Menschen, denen es gut geht, auch vermeiden würde.
Das heißt aber schon, ich höre aus Ihren Worten, dass die aktuelle Hartz-IV-Praxis auch nicht so ganz in Ihrem Sinne ist.
Ich finde das Hartz-IV-System besser als sein Ruf. Ich habe das auch immer verteidigt. Ich glaube auch, dass das eine sehr, sehr gute und sehr richtige Art ist, Hilfsbedürftigen zur Hilfe zu kommen. Aber man muss ja sehen, und da kommt ja keiner dran vorbei, dass dieses System kompromittiert ist und dass es eben tatsächlich von denjenigen, die es in Anspruch nehmen und in Anspruch nehmen müssen, als unbefriedigend, als nicht würdevoll, als nicht fair empfunden wird. Und ich glaube, da hat es dann eben auch keinen Sinn, wenn man sich an Begriffen festhält. Ich würde halt immer sagen, wenn es einen anderen Weg gibt, das, was das Hartz-IV-System leistet, zu leisten, ohne dass man das Gefühl hat, man wird schlecht behandelt oder man wird in seiner Würde nicht gesehen oder man wird auf dem Jobcenter möglicherweise willkürlich behandelt, was ich in Klammern nochmal gesagt für unwahrscheinlich halte, dass das die Regel ist, dann sollte man diesen Weg gehen, klar.
Naja, also ich meine, wir können aber doch nicht darüber hinweg gucken, wie viele Gerichtsverfahren es gibt, die dann meistens auch zugunsten der Kläger ausgehen, wo zu wenig bezahlt worden ist, wo eine bestimmte Härte eingezogen ist. Das können Sie doch gar nicht leugnen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt...
Aber Frau Göhler, es ist doch ganz ehrlich, es ist doch richtig, dass jemand, der sich nicht gut behandelt fühlt, zu einem Gericht gehen kann und dass der Staat auch die Gerichtskosten und die Anwaltskosten übernimmt, um diesen Fall prüfen zu lassen.
Ja, ich sage ja nicht,
Aber das heißt doch nicht, dass da in diesen Jobcentern Leute sitzen, die willkürlich Sanktionen verhängen und das machen, weil sie fröhlich sind.
Nee,
die
das
haben
ist,
vielleicht
das
einfach
ist
mal
eine
falsche Einschätzung.
Ja, weiß ich nicht. Also Sie wissen ja, dass die Menschen Fallzahlen haben müssen, die müssen bestimmte Leute in Maßnahmen drücken. Und ich habe mich mit sicherlich nicht, ich würde für mich selber nicht sagen, dass ich eine repräsentative Untersuchung durchgeführt habe, aber ich habe mit so vielen Fallmanager und Fallmanagerinnen gesprochen, die eine bestimmte Vorgabe haben, was sie durchdrücken müssen, was sie nicht gewähren dürfen. Dass es nicht jetzt darum geht, dass die vorsätzlich gemein sind. Also das ist für mich überhaupt das keine Idee, sondern ich glaube, es ist viel schlimmer. Es ist ein Bündnis, es hat eine Fallmanagerin mal so bezeichnet, dass sie sagte, das ist eigentlich ein Bündnis der Ohnmächtigen. Es kommen Leute, die nicht wissen, was sie machen. Zum Beispiel, die hatte früher beim TÜV gearbeitet, ist zwangsversetzt worden, weil da sind Einsparungen gewesen und jetzt ist sie für KünstlerInnen zuständig. Ja, die dreht völlig durch. Die hat gar keinen Boden unter den Füßen. Sie muss die nur in irgendwelche Maßnahmen stopfen, was nicht geht.
Wir wollen das alles noch in Ruhe besprechen und sicherlich auch hören. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns anrufen und auch vielleicht von Ihren Erfahrungen erzählen, warum Sie sich vielleicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen oder es auch ablehnen, aus welchen Gründen heraus. Eine große Frage, die wir jetzt noch nicht gestellt haben, aber die sicherlich noch in der Sendung eine Rolle spielen wird, nämlich die Bezahlbarkeit. Das ist ja etwas, womit Sie, Adrian Göhler, sicherlich immer wieder auch konfrontiert werden und auch viele Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, wie denn das eigentlich bezahlt werden soll, wenn wir von 1.000 oder 1.500 Euro reden für 83 Millionen Deutsche. Das kann man dann ja hochrechnen, wie viel das kosten würde. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Was halten Sie vom bedingungslosen Grundeinkommen? Eine Sache, die ja jetzt gerade in Corona-Zeiten, in diesen Krisenzeiten wieder auf den Tisch gekommen ist, wieder diskutiert wird. Ist es nicht ungerecht, wenn auch reiche Erben es bekommen, wenn jeder es bekommt, auch wenn er es vielleicht nicht unbedingt braucht? Uns hat angerufen Christine Stampfel aus Düsseldorf. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich drankomme. Ihnen allen einen guten Morgen. Ich habe eben schon gesagt zu der anderen Dame, also ein bedingungsloses Grundeinkommen für Erwerbstätige, da bin ich dagegen. Ich habe auch 5 Jahre lang Hartz IV bekommen. Ich bin jetzt 72-jährige Rentnerin und habe eine Rente von circa 550 und den Rest bekomme ich dann vom Sozialamt dazu. Das sind so ungefähr immer 900 Euro. Und das finde ich entwürdigend. Und jedes Jahr muss ich das neu beantragen. Und man wird auch nicht sehr freundlich behandelt. Ich bin dafür, dass zum Beispiel Rentnerinnen, ich rede immer in der weiblichen Form, 1200 jeden Monat bekommen sollten, egal wie viele Rentenansprüche sie erworben haben. Denn ich habe zum Beispiel auch nur 2,5 Punkte für meinen Sohn bekommen, junge Mütter bekommen 3 Punkte. Und wenn jetzt junge Leute ja arbeitslos werden, aber sie wissen, wenn ich in Rente gehe, dann bekomme ich auf jeden Fall ein bedingungsloses Einkommen. Das wird mit meiner Rente sozusagen verrechnet und ich bekomme dann diese 1200. Da müssen die auch keine Angst haben, wenn sie jetzt mal arbeitslos sind.
Ja, die Grundrente ist ja auf dem Weg, ne?
Ja, aber die
Grundrente. Ja, die Grundrente.
Aber das wird natürlich.
Ja, aber die Grundrente soll nur 900
das
Euro
ist,
betragen.
Ja, das ist das was Sie jetzt gerade bekommen. Ja.
Mhm. So, aber in Düsseldorf und ich wohne jetzt seit 2001 wieder hier und also geboren bin ich eigentlich in Niedersachsen, aber in Düsseldorf, ich muss von diesen 900 Euro alles bezahlen, meine Miete, alles. Und wir haben jetzt in Corona-Zeiten, alle möglichen Leute bekommen Geld, aber wir Rentnerinnen, wir bekommen noch nicht mal eine Einmalzahlung von 100 Euro. Alles ist teurer geworden. Das Gemüse ist teurer geworden. Es gab zum Teil nur das teure Klopapier. Ja, also wie soll man das bezahlen?
Wie lange, Frau Stampfel, wenn ich fragen darf, wie lange haben Sie gearbeitet? Wie lange waren Ihre Arbeitsphasen?
Ja, ich bin 1948 geboren. Ich gehöre ja zu den Müttern, wo die erst 1977 ohne Einwilligung des Ehemannes arbeiten gehen durften. Da war mein Sohn schon 5 Jahre alt. Und ich habe angefangen zu arbeiten, da war ich 18 Jahre alt. Vorher wurde bei der Rente auch noch die Schulausbildung berücksichtigt. Das wurde aber dann gestrichen. Dann habe ich gearbeitet und dann also wie lange weiß ich jetzt nicht so genau. Dann habe ich noch studiert und nach meinem Studium, da war ich 45 Jahre alt, habe ich keine Stelle mehr als Bibliothekarin bekommen. Immer hieß es, sie sind zu alt. Komischerweise sind Politiker mit 45 jung. Sie sind nie zu alt.
Das heißt, Sie hatten...
Entschuldigung.
Nein, natürlich. Ja. Alles gut. Man soll ja auch klar und deutlich zu Wort kommen können. Ja. Es geht einfach um die Frage tatsächlich, dass Sie dann, ja, wie man so schön dann sagt, aus der Rentenversicherung eben nicht allzu viel rausholen konnten, ne? Weil Sie eben nicht so viele Rentenpunkte angesammelt haben.
Ja, ja. Ja, eben. Hm. Aber
Sie sind trotzdem gegen ein generelles Grundeinkommen. Sie sind...
ich dagegen.
Ja, warum sollten nicht Jüngere und andere, die nicht Rentner sind, nicht auch profitieren?
Nein, weil wenn Sie Hartz IV beantragen, also ich fand mein Hartz IV-Bezug, da waren die Leute deutlich freundlicher als jetzt auf dem Grundsicherungsamt. Da werden Sie manchmal behandelt, als sozusagen, als hätten Sie das alles selbst verschuldet. Aber das habe ich nicht. Ich habe es nicht selbst verschuldet. Ich hätte ja gerne gearbeitet. Aber Sie müssen mal überlegen, 1994, da war ich 45 Jahre alt. Von da an haben die mich arbeitslos gelassen. Aber das lag nicht an dem Hartz-IV-System, sondern das lag daran, dass plötzlich angeblich keine Arbeit mehr gab. Ja, und jetzt suchen sie.
Christine Stampfel in Düsseldorf, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, 1200 hätte ich gerne.
Nehmen wir weiter. Christine Stampfel in Düsseldorf, okay. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche dennoch auch ein schönes Wochenende. Dankeschön.
Ja, das wünsche ich Ihnen allen auch. Tschüss.
Danke, tschüss. Wie Sie es sehen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, eine Idee, die es ja schon seit einiger Zeit gibt, aber die jetzt in Corona-Zeiten, in diesen Krisenzeiten, wo auch viele um ihre wirtschaftliche und soziale Existenz bangen, wieder stärker diskutiert wird. Was halten Sie davon? Was halten Sie von einem Grundeinkommen, was jeder bekommt, ohne Bedingung, von Geburt an? Jeder, der Rentner, der Arbeitslose, auch der Investmentbanker, es kann im Leben nicht gestrichen werden. Sie bekommen es einfach so, weil sie eben da sind. Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Was halten Sie davon? Auch vielleicht eine Idee, woher das Geld dafür kommen sollte oder könnte. Adrian Köhler, Sie sind jemand, der sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt und natürlich immer wieder mit der Frage konfrontiert werden, wer soll das bezahlen? Wir haben jetzt hier gehört, eine Anruferin aus Düsseldorf hat sich 1200 Euro pro Monat gewünscht. Sie sprechen von 1500. 1000 ist auch noch eine Zahl. Da gibt es auch Petitionen im Netz zum Beispiel. Da habe ich gerade geschaut, die haben inzwischen schon 500.000 Unterschriften jetzt in diesen Zeiten, dass da in den nächsten 6 Monaten 1.000 Euro ausgezahlt werden, bedingungslos, eben auch als Maßnahme, um vielen in dieser Situation zu helfen. Also wie soll das bezahlt werden?
Ich habe am Anfang gesagt, dass ich Psychologin bin und dass ich mich eher um die Frage der Freisetzung sozusagen von Kräften auch so mein Leben verschrieben habe. Ich bin keine Ökonomin, aber ich habe natürlich mit sehr vielen Menschen Kontakt, die das rechnen und die dann versuchen, das über Konsumsteuer oder was auch immer hinzukriegen. Das interessiert mich alles weniger als ein großes Forschungsprojekt, von dem ich denke, wir haben eine steinreiche Institution, nämlich die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit Milliardenetat im Jahr. Da erwarte ich, dass bei einer so großen Umwälzung, die wir jetzt auch mal gedanklich vorwegnehmen, weil Corona-Zeiten bedeutet auch, dass hinterher vermutlich alles anders wird, also in jeder Hinsicht, erwarte ich, dass es ein interdisziplinäres Forschungsprojekt gibt, finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in der die Medizin, die Psychologie, die Soziologie, das Steuerrecht, alle möglichen beteiligt sind, um zu verstehen, wie wir das finanzieren können. Also ich weiß zum Beispiel aus sehr vielen Gesprächen mit Medizinern, die sagen, wir würden sehr deutlich die Gesundheitskosten würden wir senken können, weil so viele Menschen aus ihrer Arbeit heraus Ängste entwickeln, die nicht mehr mitkommen, die Beschleunigung, das ist ja der dritte Gedanke, an dem ich mich abarbeite, dass wir einfach eine andere Form des Lebens brauchen, die nicht mehr mitkommen. Und die sagen, so, ich steige einfach aus dem System, das sind enorme Kosten. Also ich glaube, wir würden ganz andere Kosten generieren und ganz andere Quellen, das zu finanzieren, generieren, wenn wir ein großes interdisziplinäres Projekt machen. Natürlich wird es auch darum gehen, dass wir eine Ressourcensteuer haben, dass wir eine Transaktionssteuer haben. Also all das.
Finanztransaktionssteuer
haben.
Also schon über Steuern natürlich. Also
klar. Ja, irgendwann logisch.
Muss Geld, aber das muss ja wiederum erwirtschaftet werden, bevor die Steuern überhaupt erst
gezogen werden. Gut, aber wir wissen natürlich auch, dass eben im Moment, und das ist auch innerhalb Europa eine große Diskussion, dass Deutschland sich nur um den Export kümmert. Also wir brauchen auch eine Inlandsnachfrage. Wir brauchen auch sozusagen über den Konsum, den man mit einem Grundauskommen natürlich verlässlicher auch betreiben könnte, auch gezielter übrigens, also nicht so kompensatorischer Konsum, was oft einfach der Fall ist, wenn man nur arbeitet und sagt man, jetzt muss ich aber auch das größte aller Autos haben.
Also Stressausgleichsstopp.
Genau.
Aber es gibt ja noch sehr viele Sozialleistungen in Deutschland. Je nach Zählweise gibt der Staat zwischen 600 und 900 Milliarden Euro im Jahr aus, je nachdem, welche Sozialleistungen man da mit einberechnet. Das sind sehr, sehr große Summen. Was ist mit denen dann? Die würden dann dieses Grundeinkommen mit einfließen?
Teilweise. Frau Weidenfeld hat das ist auch so sozusagen ein Bild, was immer wieder aufgerufen wird von SkeptikerInnen. Was ist mit dem Diabetes-Patient? Ja, der muss natürlich.
Der höhere Ansprecher hat, höhere finanzielle Ansprüche.
Genau. Der oder die muss natürlich mehr Geld kriegen, aber das ist ja auch eine andere Leistung. Nur wenn wir versuchen, Rente, BAföG, Kindergeld, so, und es gibt, glaube ich, 100 verschiedene.
Und Hartz IV würde auch dann aufgelöst werden.
Ja, natürlich. Mhm.
Frau Weidenfeld, welche Rolle spielt eigentlich die Finanzierbarkeit für Ihre Argumentation?
Na, die spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Die Frage ist doch, wird mit einem solchen Grundeinkommen am Ende die Gemeinschaft derjenigen, die materiell leistungsfähig sind oder leistungsfähiger sind, die also netto einzahlen würden in das System, motiviert, das weiterzutun oder nicht? Und ich glaube schon, dass man sehr genau hinschauen muss, wer heute Steuern zahlt. Das sind ja nicht diejenigen, die von einer Finanzmarkttransaktionssteuer betroffen wären, oder das sind ja nicht die Reichen, sondern es sind die mittleren, höheren und gehobenen Einkommen. Und denen zu erklären, dass jemand wie Frau Stampfl zu Recht sagt, es ist schwierig, in Düsseldorf mit 900 Euro hinzukommen. Aber dann zu sagen, Mensch, Frau Stampfl, Sie haben total recht, Sie kriegen 1200 Euro von uns. Und gleichzeitig gibt es in Düsseldorf viele Menschen, die für 1.200 € netto im Monat arbeiten und die Steuern zahlen. Ich glaube, dass das ein echtes Problem ist, die Finanzierbarkeit herzustellen, wenn man auf der einen Seite, wie Frau Göhler das gerne möchte, die individuellen Wünsche und Bedürfnisse, die über dieses Grundauskommen hinausgehen, dann trotzdem bezahlt, was ich für richtig halte, weil es die Personalität des Sozialstaates unterstreicht. Und auf der anderen Seite sagt, unter 1.200, 1.500 soll es doch bitte für niemanden gehen. Das ist, glaube ich, schwierig zu finanzieren, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, wenn man die anderen sozialen Leistungen einfach fortschreiben will. Und natürlich, Frau Göhler, kann man sagen, wir machen einfach ordentliche Steuererhöhungen. Und das ist ja das, was Sie im Kern vorschlagen. Sie schlagen vor, Ressourcensteuer, das heißt CO2-Steuer erhöhen. Das betrifft diejenigen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, ganz besonders. Das betrifft diejenigen, die keine großen Möglichkeiten haben, Energie zu sparen, besonders. Sie sagen, dann sollen wir noch weitere Steuern und Abgaben erhöhen. Das kann man alles machen. Nur man trifft damit diejenigen besonders, die schon heute überproportional viel Steuern bezahlen, um eben diesen Sozialstaat zu finanzieren.
Das halte ich, glaube ich,
Das
für
besprechen wir.
nicht. Oh,
Ja.
Entschuldigung.
Ne, ne,
Darf
wir,
ich?
ja, in aller Kürze, weil wir haben sehr viele Menschen, die
Ah,
anrufen
okay.
und
Nee,
natürlich
dann.
vielleicht noch einen Satz dazu.
Der eine Satz lautet, Sie, oder die Frage lautet: Wären Sie mit mir einer Meinung, dass wir eine große interdisziplinäre Anstrengung brauchen, um das zusammenzurechnen? Weil ich, also ich kann Ihnen nur sagen, es geht mir überhaupt nicht darum, wenn Sie sagen, die Leute zu belasten, die sowieso schon belastet sind. Wenn wir über eine CO2-Steuer reden, dann reden wir eigentlich auch über Emissionen in der Wirtschaft und nicht so sehr über den individuellen Verbrauch.
Ja, aber Frau Göhler, Sie wissen doch ganz genau, dass diese CO2-Steuer am Ende im Preis der Produkte, die Sie kaufen, sich
Ja,
widerspiegelt.
das
Das ist
ist
doch völlig
ja
klar. Ich
alle.
bin aber wie gesagt, ich bin total einig, wenn Sie sagen, wir brauchen ein Forschungsprojekt.
Genau.
Es gibt überall in der ganzen Welt schon re relativ viele Forschungsprojekte zum bedingungslosen Grundeinkommen. Die Ergebnisse sind relativ klar. Die sagen nämlich immer, die Menschen fühlen sich besser. Aber sie werden nicht besser in den Arbeitsmarkt integriert, sie werden nicht wirtschaftlich leistungsfähiger, sie werden eigentlich in der Regel jedenfalls nicht am Ende Nettozahler im System. Und darauf würde es ja, wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet, ankommen. Das passiert eben in der Regel nicht. Aber ich bin sehr dafür, dass man sowas in Deutschland auch mal ausprobiert.
Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin, ist mit uns verbunden. Adrian Göhler ist bei uns, Publizistin. Wir reden über das bedingungslose Grundeinkommen. Und Frau Göhler malt so ein bisschen vor sich hin, da macht so eine kleine Zeichnung. Und ich freue mich, dass Hans-Jürgen Diehl angerufen hat aus Werner-Eickel. Schönen guten Morgen. Herr Diehl, hören Sie
Ja,
uns?
schönen guten Morgen.
Ja.
Wie sagte schon unser lieber Geheimrat, Grau ist eine Theorie. Ne? Also,
Sie meinen Goethe,
und
oder
ich
wen
bin
meinen
auch,
Sie jetzt?
ja, genau.
Ja.
Und ich bin auch gegen das bedingungslose Grundeinkommen.
Warum?
Für alle. Für alle. Weil Leute, ich würde sagen, Leute, wird auch schon andiskutiert, Leute, die Einkommen haben und die auch nicht von Existenznot bedroht sind, das heißt zum Beispiel Beamte, die muss man nicht unbedingt noch 1.000 € Grundeinkommen obendrauf geben oder Manager oder Wirtschaftler oder also alle Leute, die es wirklich nicht nötig haben, die muss man es nicht geben. Aber ich würd sagen, man sollte schon den Menschen geben, die nicht arbeiten können, also wirklich aber auch begründet nicht arbeiten können. Das sind Leute aus Krankheit, Leute aus familienmäßigen Gründen oder noch andere Gründe. Und ich würde auch sagen, dass man die Finanzierbarkeit ist natürlich das große Problem. Man wird immer Leute finden, die sagen, ist nicht finanzierbar. Aber da würde ich auch sagen, man müsste zumindest wirklich wegen den Steuern hergesehen, wirklich müsste man sagen, dass es gibt bestimmt auch Milliardäre, siehe Bill Gates, der gibt sein ganzes Vermögen überwiegend für wohltätige Zwecke. Also wird es auch bestimmt Milliardäre geben bei uns in Deutschland, die sagen würden, okay, wir machen eine Stiftung, bedingungsloses Grundeinkommen. Und wenn man das bedingungslose Grundeinkommen, das für wirklich Bedürftige machen würde, dann würde man natürlich, das ist der andere Vorteil, aber auch Nachteil, dann würde es Behörden wie Jobcenter und so, ja, die wer gibt es dann nicht mehr? Natürlich seine Vor- und Nachteile. Und ist das, und natürlich müsste man das, ein bedingungsloses Grundeinkommen für wirklich Bedürftige, Man muss es gesellschaftlich vermittelbar machen, denn es ist so. Wie soll man es einem Mensch vermitteln, der für 1200 Euro netto den ganzen Tag schuftet und ackert, sehe die Leute jetzt in Corona-Zeit eine Kasse, wie soll man denen das vermitteln, dass Person XY, die aus Krankheitsgründen oder so nicht arbeiten kann, wieso die das einfach so bekommt? Also es war ein Vermittlungsproblem.
Vielen Dank, Hans-Jürgen Diehl, viele Grüße nach Weiner-Eickel. Adrian Göller, Sie wollten noch da was zu sagen?
Ja, ich finde, Sie beschreiben das ganz schön. Sie sagen, es soll für die Menschen, die es brauchen, soll es da sein. Aber wer bestimmt, ob es jemand braucht? Jemand, der kann wunderbare Arbeit haben und plötzlich ist er ohne diese Arbeit. Verstehen Sie, wenn alle Menschen, also auch die in Corona-Zeiten plötzlich zur systemrelevanten Person, die für 1200 Euro arbeitet, wenn die ein Grundeinkommen hat, wird sie sich vermutlich entscheiden, weiterhin zu arbeiten, aber selbstgewählter, wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich würde sie auch sagen, ich komme schon, aber ich möchte dann die und die Bedingungen haben. Also die ArbeitnehmerInnen würden einfach gestärkt werden mit einem Grundauskommen.
Und aber der Niedriglohnsektor, den hat er ja auch angesprochen, der hätte natürlich ein Problem, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt.
Ja, ne? Ich finde, der Niedriglohnsektor ist auch einer, der gehört mit in diese Diskussion, wenn wir in der deutschen Forschungsgemeinschaft den wirklich großen Forschungsauftrag
haben. Aber er hat eben auch die Arbeitslosenzahlen gedrückt, ja, dieser natürlich. Niedriglohnsektor. Ne? Also viele sind in Arbeit gekommen, eben,
das, und sonst arbeitslos geworden. Und dann gibt es irgendwie so eine Aufstockung, die auch ein bisschen geheimnisvoll ist, wer kriegt sie nicht. Also der Niedriglohnsektor würde dann auch natürlich ausfallen.
Ursula Weidenfeld, bitte.
Frau Göhler, ich finde das nicht ganz fair, wie Sie über den Sozialstaat reden. Ich glaube, wenn man, und Sie wissen das ja selber, Sie waren ja politisch aktiv in der Zeit, wenn man sich nochmal klar macht, woher wir kommen. Wir haben im Jahr 2003, 2004, 2005 5 Millionen Arbeitslose gehabt. Wir haben Menschen gehabt, die wie Frau Stampfl sich ausgebildet haben, sich weitergebildet haben und die nie in die Arbeit gekommen sind, obwohl sie unbedingt wollten. Und wir haben, glaube ich, und das zeigen ja die letzten 10 und die letzten 15 Jahre, am Anfang tatsächlich Beschäftigung gekauft gegen Lohnverzicht. Also es sind eben viele Arbeitsplätze entstanden dafür, dass eben die Löhne nicht gestiegen sind, dafür, dass nicht rationalisiert worden ist. Und wir haben in den letzten 3-4 Jahren den umgekehrten Trend gesehen. Wir haben ordentliche Lohnerhöhungen gehabt. Wir haben ganz anständige Erhöhungen im Mindestlohnbereich gehabt. Und wir haben gesehen, dass auf einmal Vollbeschäftigung da war. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat sich alles nicht gelohnt und das war alles falsch. Aber ich glaube doch, dass man, wenn man heute so vergleichsweise komfortabel über das Thema Grundeinkommen reden kann, dann können wir das deshalb, weil wir 15 Jahre erfolgreiche Sozialpolitik hinter uns haben. Und das jetzt so abschätzig zu behandeln und zu sagen, die haben sich alle nicht richtig Mühe gegeben und da wird eben immer schlecht, da wird immer willkürlich gehandelt, das halte ich für grundfalsch. Ich glaube, wenn man sich darauf verständigen will, und da bin ich sehr dafür zu ringen, dass Menschen fairer behandelt werden oder sich fairer behandelt fühlen oder beides, dass man dann einen konstruktiven Diskurs braucht und eben nicht dieses bisschen herabsetzende, das, was ihr da macht, ist alles Murks, das ist es nicht.
Lassen wir das jetzt mal an der Stelle so stehen und freuen uns über den Anruf von Christine Dannenberg aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bin etwas oder ziemlich aufgeregt.
Alles gut.
Alles gut.
Ich wollte Ihnen nur gerade die Aufregung nehmen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt jetzt in dem Moment, aber ich versuche es jetzt mal.
Ich wollte nur gesagt haben.
Alles gut.
Seit ich davon gehört habe, von dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, bin ich sehr begeistert davon und finde sehr gut, jetzt habe ich leider den Namen vergessen,
Adrian Göller.
Also sie argumentiert das für mein Empfinden sehr gut. Ich kann dem eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Ich wollte eigentlich nur das nochmal bestärken und bestätigen.
Warum, also, und warum sind Sie dafür? Was
also
führt Sie dazu?
Also erstmal finde ich die Idee total bestechend. Und gerade dieses Bedingungslose, also unser Sozialstaat, ich finde ihn nicht schlecht. Aber da sind natürlich noch viele, wie soll ich sagen, gibt es noch viel zu verbessern, sage ich mal. Im Übrigen bekomme ich selber Grundsicherung. Und das ist natürlich sehr wenig. Also ich bin trotzdem dankbar dafür, aber es ist eben schon nicht viel. Das stimmt ja auch, dass ich dafür eine Bedingung erfüllen muss oder mehrere.
Dass Sie bedürftig sein müssen eben, ne? Dass Sie eben sozial bedürftig sein müssen.
Genau, ich muss da ja auch was nachfragen. Also ich muss sagen, ich habe nicht, also kaum schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich auch sagen. Aber es gibt das auf jeden Fall, dass man natürlich, also das ist ja systembedingt, dass man natürlich von dem Wohlwollen, in gewisser Weise jedenfalls, von dem jeweiligen Sachbearbeiter abhängig ist oder von der Sachbearbeiterin. Man muss halt diese Bedingungen erfüllen und wenn man sich so oder so verhält, dann könnte man selbst Sanktionen bekommen, zum Beispiel. Vielleicht, wenn man nicht zum Termin erscheint, beim Arbeitsamt oder beim Jobcenter zum Beispiel, oder. Also da gibt es ja ganz viele
Aber ist es denn nicht richtig, Erfahrung. Vielleicht darf ich da mal nachfragen, ist es denn nicht richtig, dass eine Gemeinschaft, die sich entscheidet, Menschen ihr Existenzminimum zu garantieren, wir reden jetzt nicht von einem Grundeinkommen, sondern wir reden vom Existenzminimum, das jeder in Deutschland bekommt, dass diese Gemeinschaft nachfragt, wenn jemand seine Termine versäumt, wenn jemand sich anders verhält, wenn jemand nebenbei arbeitet, dass diese Gemeinschaft nicht nachfragt, sag mal, was machst du da eigentlich? Ich finde, Sie haben schon recht, wenn Sie sagen, Sanktionen sind ein ganz großes Thema und das ist auch störend und viele werden verhängt, obwohl sie nicht gerechtfertigt wären. Aber wenn man sich fragt, und nochmal auch diejenigen fragt, die dieses System mitfinanzieren, die dafür gerade stehen und die auch sagen, dass sie es mitstützen und unterstützen, obwohl sie selber nie Leistungen daraus bekommen werden. Wenn man diese Leute fragt, ist es nicht gerechtfertigt, dass diese Leute fragen, hey, du hast einen Termin versäumt, warum ist das passiert? Ich finde das schon nachvollziehbar, ehrlich gesagt.
Also ich finde ganz vieles nachvollziehbar, also generell. Natürlich, also die Nachfrage ist ja das eine, aber die Konsequenz ist das andere, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das liegt ja im System. Also wie unser System ist, dann ist das natürlich logisch, dass die Leute nachfragen, dass sie vielleicht auch viele als ungerecht empfinden, was weiß ich, dass jemand, der eben nicht arbeitet, vielleicht mehr bekommt als jemand, der arbeitet. Aber da denke ich eher, dann ist der Arbeitslohn zu niedrig, zum Beispiel. Und dieses bedingungslose Grundeinkommen, da würde ja ganz viel wegfallen von diesen, den Sanktionen, weil jeder bekommt ja erstmal meinetwegen 1.000 Euro, einfach weil er hier lebt oder weil er auf der Welt ist sozusagen. Und dann braucht man gar keine Sanktionen mehr, weil es bekommt ja erstmal jeder 1.000 Euro und damit könnte ich schon ganz gut leben. Also ich bekomme weniger als 1.000 Euro insgesamt gesehen.
Aber dann fragen sich viele dann, ob dann tatsächlich die Menschen, die es oder wenn es alle bekommen, ob dann viele sich einfach aus dem Arbeitsmarkt verabschieden, genau, und nicht mehr zur Wertschöpfung beitragen und damit auch unser Wohlstand sinkt. Ne?
Ja, und das glaube ich eben nicht. Also wenn ich an mich denke, also ich bekomme eine Erwerbsminderungsrente aus gesundheitlichen Gründen und noch Grundsicherung, weil das nicht reicht, und das ist mein Existenzminimum, glaube ich, heißt das. Wenn ich jetzt aber mich ausprobieren möchte, dass ich sage, okay, ich versuche jetzt mal was zu arbeiten, dann müsste ich von dem, was ich verdiene, 2/3 dem Grundsicherungsamt geben. Und außerdem, da muss ich der Rentenversicherung, wenn ich jetzt zu lange arbeite sozusagen, dann würde auch meine Berentung in Frage stehen und sowas alles. Also das sind bei mir zum Beispiel Sachen, die mich davon abhalten, mich auszuprobieren oder eben.
Aber was Sie da beschreiben, ist doch wirklich ein wirklich fundamentales Anreizproblem. Und ich finde, das beschreiben Sie ganz richtig, nämlich die Frage, unter welchen Bedingungen bin ich eigentlich bereit, wieder mehr zu arbeiten oder unter welchen Bedingungen lohnt sich das für mich. Aber genau dieses Problem haben Sie natürlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auch. Es hat in Finnland ein Experiment dazu gegeben. Das hatte viele Fußnoten, die man diskutieren kann, aber am Ende haben sich auch unter diesem finnischen bedingungslosen Grundeinkommen für Menschen, die keine Arbeit hatten, nicht mehr gefunden, die wieder gearbeitet haben, obwohl sie unkonditioniert dieses Grundeinkommen bekommen haben.
Aber da glaube ich, dass das zu inkonsequent sozusagen durchgeführt wurde.
Stimmt.
Kann man immer sagen.
Nee, da kann ich absolut beipflichten. Ich habe mich da relativ stark mit auseinandergesetzt.
Vielleicht müssen wir diesen Fall mal, diese finnische Studie einfach mal zurückstellen an der Stelle und weiter tatsächlich diskutieren darüber, welche Möglichkeiten in diesem bedingungslosen Grundeinkommen auch ganz genereller Art stehen. Allzu viele Erfahrungen gibt es eben offenbar noch nicht. Deswegen hat ja Adrian Göller auch schon mal eine große interdisziplinäre Studie vorgeschlagen, wie Sie vorhin gesagt haben. Mhm. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, da nochmal in die Tiefe zu gehen. Christine Dannenberg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße nach Hamburg. Ursula Weidenfeld, man hat durchaus den Eindruck, dass es da schon ein großes Interesse gibt bei sehr vielen Menschen. Tatsächlich so eine Art Grundakzeptanz sozusagen der eigenen Existenz, ja, dieses Bedingungslose.
Ja, ich glaube, dass das ist ja auch attraktiv. Ich will das ja auch gar nicht bestreiten. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, wer hat jetzt gerade angerufen, dann haben wir natürlich auch Menschen gehabt, die heute im Bezug sind und nicht Leute, die vielleicht für sich sagen, ich brauche das nicht oder ich muss da einzahlen dann. Und ich glaube, dass das genau die Punkte sind. Natürlich ist es für Menschen attraktiv, die heute eine Rente von 900 Euro haben und die gerne 1200 Euro Grundeinkommen hätten. Das kann ich auch, ich halte das auch gar nicht für albern, sondern ich glaube, das ist tief auch anständig zu sagen, ich würde mit 1200 Euro besser auskommen. Aber zu fragen, kann man das sozusagen als, oder andersrum, dass das ein attraktiver Gedanke ist für alle, die heute schlechter leben, da bin ich sofort dabei, das kann ich gut verstehen. Ich frage halt eben nur, und wir wollen ja nochmal über die Finanzierung reden, können wir sagen, es gibt genügend Menschen in diesem Land, die bereit sind, am Ende dieses doch größere Volumen an Sozialleistungen zu finanzieren. Und ich glaube, dass wir da schon an der Grenze sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland ein Sozialstaat, der am Ende deutlich mehr als 40% des Bruttoinlandsprodukts verbraucht an Sozialleistungen, das tun wir ja schon, dass das funktionieren wird.
Vielleicht sind Sie auch jemand, der schon Erfahrungen damit gemacht hat. Es gibt ja hunderte Menschen, die auch profitiert haben von diesem Crowdfunding-Projekt über das Grundeinkommen, wo ja dann immer Geld gesammelt wird und dann kann man sich bewerben und dann wird verlost. Die nächste Verlosung habe ich schon geschaut, ist am Mittwoch live im Netz. Da gibt es einige, die Erfahrungen gemacht haben mit 1000 Euro im Monat für eine bestimmte Zeit und die vielleicht ihr Leben geändert haben, vielleicht auch nicht. Falls Sie einer von diesen sein sollten, rufen Sie uns sehr gerne an. 0800 2254 2254. Ursula Weidenfeld, ich meine, die wirtschaftliche Situation ist ja nicht absehbar im Moment. Uns ging es ja vor Corona in Deutschland ziemlich gut und jetzt plötzlich sehen wir, dass 4 Millionen Menschen in Kurzarbeit sind. Es gibt massive Milliardenhilfen vom Staat, eine Rezession droht. Ist es verständlich für Sie, dass gerade jetzt in dieser Situation tatsächlich über das bedingungslose Grundeinkommen nochmal viel stärker diskutiert wird als vorher?
Das Erstaunliche ist ja, dass wir jetzt das bedingungslose Grundeinkommen haben. Wenn man sich mal anschaut, also Frau Göhler, Sie haben eben das Experiment verlangt für Deutschland und ich finde, das ist richtig und das könnten wir ja auch mal machen. Wir könnten ja mal alle Solo-Selbstständigen fragen, die jetzt 5000 Euro bekommen als Zuschuss vom Staat.
In Berlin?
Fast allen
Bundesländern. Das ist ja wohl in den Ländern ein bisschen Unterschied. Aber ein paar. Ist
Unterschied. Aber es gibt Zuschüsse. Egal. Wir nehmen einfach mal die, von denen wir sagen, die haben 5000 Euro ausgelobt oder haben die verteilt und fragen mal die Solo-Selbstständigen, ob das denn denen gut bekommen ist, ob sie das als bedingungsloses Grundeinkommen empfinden. Und es ist es ja. Und ob das ihr Leben in irgendeiner Form verändert. Das fände ich eine interessante Studie. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass Corona uns viele Fragen neu stellen wird und natürlich auch die Frage neu stellen wird, ob denn unser Sozialsystem leistungsfähig ist oder ob es das nicht ist. Und mein Eindruck ist, verglichen mit vielen anderen Ländern, die ja im Moment auch sehr intensiv auf Deutschland gucken, dass das deutsche Sozialsystem insgesamt doch als leistungsfähig empfunden wird und auch als fair empfunden wird. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Also wenn man sich fragt, Kurzarbeitergeld jetzt, wenn man sich anschaut, wie Menschen, die ihre Arbeit möglicherweise in absehbarer Zeit verlieren werden, wie die sozial abgesichert sind, dann hat man schon den Eindruck, dass das deutsche System leistungsfähiger ist, als man gedacht hat. Übrigens auch, als ich das gedacht habe.
Aber ist diese Corona-Krise auch die Gelegenheit, vielleicht über eine ganz neue Art auch des Wirtschaftens nachzudenken? Also gerade weil wir uns mit der Frage beschäftigen müssen, logischerweise, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt bezahlt werden kann.
Ja, Herr Balzer, da glaube ich, stellen Sie die richtige und wichtige Frage. Wir werden in absehbarer Zeit über eine andere Form des Wirtschaftens wahrscheinlich gerne nachdenken und auch davon träumen. Aber wenn wir die Kredite, die wir jetzt aufnehmen, und das ist richtig viel Geld, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren abarbeiten müssen, entweder durch Wirtschaftswachstum, was die klassische Form des Wirtschaftens eben eher noch mal verstärken würde als bremsen würde, oder durch Steuerzahlungen, dann möchte ich gerne mal diejenigen sehen, die dann nachhaltig, lange und konsequent sagen, wir müssen auf Wachstum verzichten. Ich glaube, dass das für die nächsten, sagen wir mal, mindestens 10 Jahre gegessen ist, das Thema.
Das heißt, unabhängig davon, ob Sie jetzt dafür sind oder dagegen, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, die Chancen dafür sind nicht gerade höher, letztlich im Moment, was die wirtschaftliche Lage angeht?
Also ich glaube, dass wir im Moment alle politische Energie brauchen, um diese Corona-Krise irgendwie zu wuppen. Und die Frage, schaffen wir einen Generalumbau des Sozialsystems gleichzeitig, die würde ich mal vorsichtig skeptisch beantworten. Aber insgesamt zu sehen, dass wir in den nächsten 10 Jahren wahnsinnig viel auf der Uhr haben, dass wir eben nicht mit einem Umsteuern unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems vereinbaren können, das ist, glaube ich, schon, das muss man sich schon klar machen. Was wir im Moment tun, ist klassische antizyklische Konjunktursteuerung. Wir versuchen, die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten, genauso wie sie vorher gelaufen ist. Und die Finanzierung dieses Vorhabens, das ist ein wirkliches Großexperiment, was im Moment schon läuft, das wird eben in Zukunft entweder über Wirtschaftswachstum oder über Steuern passieren müssen.
Oder über beides. Oder über Geld drucken. Also ich meine, es ist kein privater Haushalt, der sich überlegen muss, wenn ich jetzt 3 Jahre lang immer nur sozusagen Geld aufnehmen muss, dann komme ich aus meinen Schulden nicht mehr raus. Ich bitte Sie.
Aber Frau Göhler, warten Sie,
jetzt muss ich mal 3 Sätze hintereinander sagen, weil das ist schon sehr, sehr kompliziert, was Sie alles an Vorgaben machen. Sie sagen, der Sozialstaat ist super. Ich sage Ihnen, es fallen so viele Menschen aus diesem Sozialstaat raus, die zum Beispiel Solo-Selbstständige sind. Ihr Bashing Solo-Selbstständigen gegenüber, die jetzt so viel Aufmerksamkeit haben. Es ist das erste Mal, dass klar wird...
Ich bashe niemanden, Moment, Frau Göhler. Entschuldigung, da müssen wir uns, glaube ich, schon mal einig sein.
Unter welchen prekären Bedingungen die Solo-Selbstständigen arbeiten, das ist zum ersten Mal eigentlich Thema aus meiner gesamten Erfahrung und auch Vita heraus weiß ich, dass zum ersten Mal jetzt über die prekären Arbeitsbedingungen von KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen gesprochen wird. Im Zusammenhang übrigens mit den, und gar nicht wir nur reden über uns, im Zusammenhang mit den systemrelevanten und schlecht bezahlten anderen Kräften. Und das ist eine neue Diskussion. Das müssen wir jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das ist nicht, dass wir aus einem goldenen Turm heraus argumentieren oder besonders privilegiert wären. Und ich gebe Ihnen recht, wenn wir, ich glaube, nur 6 Monate sind einfach zu kurz, um sagen zu können, was hat sich in diesen 6 Monaten mit diesem Grundeinkommen, was übrigens...
Sie meinen die Petition, diese Online-Petition, die 6 Monate Grundeinkommen?
Ich meine, wir haben da tatsächlich, also in die Berlin Zahlungen für Solo-Selbstständige haben sehr sind viele Menschen erstmal 5.000...
Für drei Monate und dann kann man nochmal neu beantragen.
Ja,
und mal gucken, ob das Programm nochmal aufgelegt wird.
Genau, ob
wird.
Das nochmal aufgelegt wird, ja, wissen wir alles nicht. Aber zu sagen, ich würde dafür...
In anderen Bundesländern ist es ein bisschen weniger, genau. 3.000, 4.000
in Baden-Württemberg
andere Bedingungen.
Ich würde sehr gerne nur noch sagen, dass von Bashing von Solo-Selbstständigen über überhaupt keine Rede sein kann. Ich habe nur, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich nur darum gebeten, dass man noch da mal diese Studie macht, wenn es da so etwas Ähnliches wie ein bedingungsloses Grundeinkommen jetzt gibt, und da sind wir uns ja einig, dass wir da einfach mal nachfragen, wie es denen damit geht.
Ich würde sagen, bis zum Ende des Jahres, ich würde das verlängern, also um jetzt auch eine Forschungsmöglichkeit dazu zu nehmen. Ob wir uns da vielleicht einigen können bis Ende des Jahres.
Der Deal wäre vielleicht, aber nur unter der Bedingung, dass alle darüber schreiben und darüber ihre Erfahrungen auch mitteilen und es nicht für sich behalten. Vielleicht das auch mal.
Ich glaube aber auch, dass es natürlich ein grundsätzliches Problem dabei gibt. Und dieses grundsätzliche Problem ist, dass Gruppen wie Künstler, Medienschaffende, Menschen, die im Kulturbereich arbeiten, tatsächlich zum großen Teil sehr, 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 sehr schlecht bezahlt sind. Aber auf der anderen Seite eben doch einen sehr großen Resonanzraum haben. Aha. Und Frau Göhler, ich bin Ihnen wirklich total dankbar, dass Sie sagen, wir müssen auch auf diejenigen gucken, die in dieser Krise eben auch sehr, sehr schlecht bezahlt sind. Wahnsinnig und eben diesen schlecht. Resonanzraum ja. nicht Aha. haben. Ja. Aber ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, wo wir uns sofort einigen könnten, dass es nicht sein kann, dass freie Journalisten, freie Kulturschaffende und freie Medienschaffende und Modedesigner am Ende diejenigen sind, die im Kern der politischen Aufmerksamkeit stehen bei dieser Diskussion, sondern dass es da eben schon darum gehen muss, dass all diejenigen, die unter prekären Bedingungen selbstständig arbeiten, gleichermaßen in den Blick genommen werden.
Wir führen die Debatte weiter hier in unserer Sendung im Gespräch. Bedingungsloses Grundeinkommen, bringt uns das weiter? Das fragen wir und rufen Sie gerne an 0800 2254 2254. Roland Donat aus Wrist hat angerufen. Schönen guten Morgen. Meine Kollegin hat hier SH dahinter geschrieben. Ich schlussfolgere, das ist Schleswig-Holstein, also Moin, oder? Oder sagt man das nur in Hamburg?
Nein, genau. Nee. Ich bin bloß hierher gezogen. Also Sie können durch noch guten Morgen sagen.
Gut. Wir sind ganz Ohr. Sie sind für oder gegen das Grundeinkommen, das Bedingungslose?
Also ich bin für das Grundeinkommen. Wenn das gut durchdacht ist, dann kann das doch dazu führen, dass unsere Gesellschaft insgesamt ruhiger wird. Es wird entspannter. Und wenn ich dann mal meine Person so sehe, wenn ich ein sicheres Einkommen habe, was dafür sorgt, dass Miete, Strom, Gas, Licht, alles, was so wichtig ist, bezahlt werden kann, dann kann ich eine Produktivität erreichen zum Erfüllen der Aufgaben, die vielleicht, ich sag mal, ungeahnt ist.
Was würden Sie denn gerne machen mit dem Grundeinkommen?
Ich müsste dann nicht überlegen, kann ich das oder kann ich es nicht? Ich kann losarbeiten.
Haben Sie schon eine Idee, Herr Donat?
Fehler machen und.
Haben Sie schon eine Idee, was Sie machen würden mit dem Grundeinkommen?
Also das gibt ja viele Tätigkeitsbereiche, die diese ganzen Mini-Arbeitsplätze und so weiter und so fort in den Pflegeheimen als Beschäftigungshilfe. Ne? Das kann man nicht in irgendeine Arbeitsanweisung drin quetschen, nur um irgendwie was um der Pflegekasse einen Gefallen zu tun. Solche Leute brauchen so ein Einkommen, damit sie sich intensiv um die Leute, die ihnen anvertraut werden, kümmern können. Wieder andere könnten zum Beispiel im Grünflächenamt arbeiten. Diese ganze Gemeinnützige könnte man damit machen. Und Sie würden sehen, unser Land würde denn schöner werden denn je.
Roland Donat aus Wrist in Schleswig-Holstein, aber hörbar, glaube ich, aus Berlin, oder? Ursprünglich, oder?
Ich war ursprünglich aus Berlin, ja.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wünsche ein schönes Wochenende.
Gut, danke.
Dankeschön. Und wir sind im Gespräch mit Christiane Kortlang tatsächlich in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Kortlang.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie haben das Radio also hinten, oder? Im Hintergrund, kann das sein?
Nein, es ist aus.
Wunderbar. Vielen Dank.
Es ist schwierig, jetzt gerade da so reinzusteigen. Diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens sollte man wirklich erstmal als eine Idee sein. Und im Grunde genommen wünschte ich mir, Sie würden noch mal eine Extrasendung mit der Frau Göhler machen. Also ich glaube auch nicht, sie hat es irgendwie nötig, sich da lieb Freund mit jemandem zu machen, die immer nur irgendwas rauspicken will. Und mein persönlicher Wunsch ist eigentlich wirklich mal nur abzusehen, auch von den eigenen Betroffenheiten. Ja, wir leben auf einem Planeten, wir wissen nicht, aber wir denken, der fährt gegen die Wand irgendwie. Nicht er fährt, sondern wir machen es als Menschheit und brauchen uns, glaube ich, nicht so sehr darum zu kümmern, ob wir nun immer mehr und immer wahrere Waren produzieren. Ich glaube, wir können uns als Menschheit nicht sehen ohne den Ort, den wir bewohnen. Und der braucht kein Geld, ja? Der braucht kein Geld. Die Sonne braucht keine Bezahlung, um zu scheinen. Und wovon ich persönlich lebe, das gibt mir in Anführungszeichen, und ich will es nicht romantisiert sehen, ne? Das gibt mir die Mutter Natur. Die Früchte, die machen mich leben, die machen mich satt. Und nicht allein logische Behauptungen. Es ist gut, wenn wir mit Logik umgehen können. Aber es ist fatal, finde ich. Ne? Also deswegen erschöpft mich auch diese Sendung in Teilen, wenn wir nur sagen, und der geht es so und die braucht weniger und die braucht mehr. Und auch selbst jemand mit Diabetes kann aus diesem, das ist nicht festgenagelt. Der oder die kann da rauskommen. Und wenn Modelle wie das bedingungslose Grundeinkommen kämen, dann sind Menschen doch freier auch mit ihren, wie soll ich jetzt sagen, Schwächen, umzugehen als.
Aber auch das müsste aber auch dieses Grundeinkommen müsste ja erwirtschaftet werden auf irgendeine Art und Weise, ne? Weil Sie gesagt haben, wir brauchen kein Geld.
Ja, und dazu bin ich und Sie und wir heute nicht da, um das jetzt erschöpfend zu lösen. Und das wäre ja auch unseriös. Und ich weiß nur, dass es diese Bestrebungen gibt und Menschen das ausprobieren wollen können und die mögen vielleicht das auch sagen. Das ist aber nichts, was man in 2 Minuten am Telefon besprechen kann.
Das wird uns, glaube ich, einfach weiter noch beschäftigen, diese Grundfrage nach dem Grundeinkommen. Christiane Kortlang, ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße nach Berlin.
Ja, ist recht schön. Danke Ihnen auch.
Adrienne Göhler ist bei uns, Publizistin, und Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin, über Internetleitung verbunden. Sie sitzt in Potsdam zu Hause. Und Ursula Weidenfeld, Sie, wir haben es gehört, sind durchaus Skeptikerin, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht. Und man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, dass die Debatte oft von der ganz konkreten Bezahlbarkeit, von wirtschaftspolitischen Fragen hingeht, eigentlich eher fast zu philosophischen Fragen, zu Grundfragen des Humanismus. Wie ist es eigentlich möglich? Wie wäre es denn möglich, in unserem Wirtschaftssystem tatsächlich würdevoll zu existieren, würdevoll zu arbeiten in verschiedenen Bereichen, auch wenn man vielleicht gar nicht so toll bezahlt ist? Aber dieser Punkt des würdevollen Arbeitens, wie wäre das möglich?
Ich glaube, dass das eine ganz eigentlich die entscheidende Diskussion ist, die wir führen müssen. Wir haben eben gesehen, dass wir das in der Vergangenheit nicht so besonders gut gemacht haben. Es gibt inzwischen ja viele Studien, die zeigen, wo das Hauptproblem liegt. Das liegt eben darin, dass Menschen sich in ihren Stärken und Schwächen nicht richtig gesehen und nicht richtig auch beurteilt fühlen. Und dass man Menschen eben immer etwas abverlangt, bevor man bereit ist, ihnen zuzugestehen, dass sie ihren Weg finden. Das betrifft, das hat Jutta Almendinger erforscht, das betrifft eben die Soziologin vom Wissenschaftszentrum Berlin, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, die eben sagt, es ist unmöglich, dass man Menschen sagt, du kriegst eine Wohnung, wenn du jetzt erstmal ordentlich dich verhältst und eine Arbeit findest. Es müsste umgekehrt sein. Wenn man Menschen eine Wohnung gibt, dann haben sie andere Freiräume, sich zu entwickeln, sich auch in Ruhe die Fragen zu stellen, wohin sie wollen und was sie wollen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtige Überlegungen sind, die wir bisher nicht so gesehen haben, die wir auch nicht gewusst haben, wo man in Zukunft hingucken muss und viel genauer hingucken muss. Und das wären mir, ehrlich gesagt, im Augenblick die wichtigeren Fragen als die eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Ein Grundrecht auf Wohnen, höre ich das richtig?
Ja, schon, klar. Und es geht ja nicht nur ums Wohnen, sondern es geht eben generell um die Frage, wie schauen wir auf Menschen, die wir als hilfsbedürftig gelabelt haben, also denen wir sagen, ihr seid jetzt hilfsbedürftig, und wie unterstützen wir die? Und dass wir da vielleicht eben mehr von dieser paternalistischen Haltung, wir sagen euch mal, was gut für euch ist und was die Schritte in eurem Leben sind, die ihr jetzt gehen müsst, damit ihr dann am Ende wieder ordentliche und respektierte Mitglieder der Gesellschaft sind, dass man von dieser Haltung weg muss. Das ist, glaube ich, völlig klar. Und da lernen im Moment alle sehr, sehr viel.
Ich würde gerne nur einen Satz dazu sagen. Es wäre ein Paradigmenwechsel von Misstrauen hin zu einer Vertrauenskultur. Ich habe mir das in Namibia auch angeguckt, dieses Dorf. Ich bin in reger Austausch mit der Initiative Give Directly in Kenia. Die sagen, wir können so viel mehr Geld sparen, wenn wir den Leuten das direkt in die Hand geben, weil sie wissen eigentlich als Akteurinnen ihres eigenen Lebens, was sie brauchen. Und da wird es interessant. Ich glaube, dass wir vielleicht gar nicht so weit auseinander sind, nur dass ich denke, wir werden nicht mehr mit dem alten Wirtschaftssystem reüssieren, weil vor lauter Corona übersehen wir im Moment gerade etwas ganz Bedeutsames, nämlich dass über die künstliche Intelligenz so viel klassische Erwerbsarbeitsplätze verloren gehen werden, dass wir vielleicht sowieso Arbeit komplett umverteilen müssen. Also das sind ja die großen Fragen, die jetzt im Moment durch Corona überdeckt werden, aber die ja auf der Tagesordnung stehen.
Und die natürlich mit reinspielen bei der Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Christian Herzfeld hat angerufen aus Wernigerode. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Ja, also ich beziehe mich auf die Bemerkung der einen zugeschalteten Dame vor den Nachrichten, dass ja nur Leute anrufen, die Nutznießer des Grundeinkommens wären. Und zu denen gehöre ich definitiv nicht. Ich bin also verbeamteter Lehrer und in einer jetzt sowieso unglaublich komfortablen Situation und bin aber natürlich trotzdem für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich zum einen denke, dass es nicht die letzte Krise gewesen sein wird und wir jetzt gerade merken, was freie Künstler betrifft, was Leute in prekären Beschäftigungen betrifft, wie schnell Leute, auch doch größere Bevölkerungsgruppen, an den Rand der Existenz kommen und eben die Hilfen wirklich nicht ausreichen. Und das Zweite ist, dass ich natürlich, wenn es um Steuern geht, mit denen ich ja dann sozusagen das auch finanziere, ich zwar nicht entscheiden kann, wie Steuern verteilt werden, die ich bezahle. Ich bezahle natürlich relativ viel, logischerweise. Und ich fände es für den Zusammenhalt und für die Sachen, die gerade jetzt auch die Dame da wieder gesagt hat,
welche
die zuletzt gesprochen hat, bevor ich
Adrian Göhler meint sie hier im Studio, ja, die Publizistin. Ursula Weidenfeld ist die andere.
Ja, ja, dass quasi die Steuergelder wirklich dann auch für eine Sache benutzt werden, wo ich sage, da stehe ich dahinter, da kann ich sozusagen das auch bejahen. Ja, ich sehe nicht ein, warum ich mit meinen Steuergeldern subventionieren soll, dass die Landschaft zersiedelt wird, dass eine, wie ich finde, völlig falsche Immobilienpolitik betrieben wird, indem man eben Eigenheimbau fördert. Also das wäre so ein kleiner Punkt. Und ich fände es einfach sinnvoller, wenn man an so einer Stelle, und die Argumente sind ja jetzt zum großen Teil auch schon genannt worden in Ihrer Sendung, das dafür benutzt. Ja, und wie gesagt, es wurde
ja. Aber das wäre ja bedingungslos, ne? Sie haben ja jetzt, jetzt so ein paar politische sozusagen Bedingungen gestellt letztlich, aber das Grundeinkommen wäre ja bedingungslos, auch an diejenigen, die aus Ihrer Sicht die Landschaft zersiedeln und sich ein Eigenheim bauen, ne?
Ja, aber das wird ja dazu wahrscheinlich nicht ausreichen.
Das stimmt. Da muss man schon ein bisschen was drauf tun, das ist richtig. Aber Sie wären auch für ein regelrecht bedingungsloses Grundeinkommen? Also von Geburt an, egal wer man ist, woher man kommt, wie viel Geld man auf dem Konto hat.
Finde ich ganz elementar. Ich meine, da müsste man natürlich, Sie haben ja vorhin das gesagt mit den Immobilienbankern, da müsste man dann natürlich schauen, so, ne? Dass man das dann.
Nein, ganz oder gar nicht, oder?
Ja, dann, okay, wenn Sie so fragen, würde ich natürlich sagen, ganz. Und dann wirklich von Geburt an und dann wirklich natürlich auch, das finde ich ganz wichtig, für Kinder. Ja, denn das ist ja, wie wir jetzt gerade sehen, das bekommt man ja mit. Ich kriege das natürlich als Lehrer ganz hautnah mit. Es ist ein Riesenproblem, die Spaltung, die wir schon haben, das wird ja auch rauf und runter dekliniert in den Medien, zwischen den Kindern, die wenig bis keine Probleme haben jetzt mit dieser Form des Unterrichtes und denen, die jetzt völlig abgehängt werden, weil sie weder die technischen Möglichkeiten haben, noch die häusliche Ruhe finden, zusätzlich noch kleine Geschwister versorgen müssen, die wird riesig. Ja. Und,
aber wäre das eine Frage des Geldes, dass man das über das Geld lösen kann?
Denke ich, was die technische Ausrüstung betrifft, auch eine Frage des Geldes. Mhm. Ja, ja.
Das müsste dann aber vermutlich, weil Sie sagen, technische Ausrüstung müsste dann ja ganz konkret verwendet werden, eben genau dafür, ne?
Ja, aber das werden die Leute schon hinkriegen. Das ist eben, also ich glaube, wir sind eigentlich vernunftbegabte Wesen. Wir sind auch Resonanzwesen. Also ich erwarte auch nicht, dass die Menschen, wenn sie ein Grundeinkommen oder ein Auskommen hätten, einfach sich auf die faule Haut legen, weil das sind auch so wunderbare Erfahrungen, die man macht. Es gibt ja so Leute, die aussteigen und sagen, ich gehe jetzt ein Jahr nach draußen, ich mache nichts. Und nach 4 Monaten etwa sagen sie, kann ich mal bei Ihnen Gemüse putzen? Also wenn Sie dann an dem Superstrand in Bahia sitzen, dann werden Sie verrückt.
Also der Mensch will
arbeiten. Der Mensch möchte
gerne
tätig sein, ja. Aber der Mensch möchte, glaube ich, auch, und das ist etwas, worauf auch gerade Herr Herzfeld anspricht, der möchte auch das Gefühl haben, ich bin Teil der Lösung und nicht immer nur als Problem. Ich bin nicht irgendwie ein Problembär, der irgendwie versorgt werden muss. Und jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen netter versorgen oder ein bisschen strenger versorgen. Nein, Menschen sind Resonanzwesen und wir stehen vor einer gigantischen Umwälzung. Und da brauchen wir auch nicht nur die Solidarität der Menschen, sondern ihr Wissen, ihr Wollen, ihr Können, ihr Vermögen, ihre Leidenschaft und ihre Empathie für die Gemeinschaft.
Frau Weidenfeld, glauben Sie auch daran, dass der Mensch unbedingt arbeiten muss, möchte, dass das eine menschliche Bedingung ist?
Also ich finde, das wäre doch mal ein tolles Thema für dieses Großexperiment, was Frau Göhler gerne plant. Ich glaube, das ist ja gar keine Frage von Glauben, sondern es ist am Ende eine Frage von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Und wenn Menschen nicht arbeiten werden unter diesem bedingungslosen Grundeinkommen, dann wird es eben nicht finanzierbar sein. Und da bin ich tatsächlich total gespannt. Ich weiß das nicht. Ich sehe nur die Experimente, die es gibt. Die scheinen bei all den Fußnoten und bei all der berechtigten Kritik, die daran geübt wird, die scheinen nicht dazu zu führen, dass Menschen tatsächlich mehr arbeiten.
Christian Herzfeld, macht Sie Ihr Beamtenstatus manchmal bequem?
Das ist aber jetzt eine ganz gemeine Frage.
Das war jetzt
sozusagen eine unsachliche
Frage. Ich habe es einfach mal genutzt, die Gelegenheit.
Weiß ich, nein, ich glaube, nee. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sage ich nein. Ich fühle mich eher im Gegenteil, denke ich, motiviert. Ich habe auch schon Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich nicht mich, also so diesen Luxus hatte, ne? Also mir wirklich keine Sorgen machen zu müssen, nicht überlegen musste, kaufe ich mir jetzt das Buch oder kaufe ich mir das lieber erst nächsten Monat. Also ich kenne das auch anders und von daher.
Ich frage das deswegen, weil so ein Beamtenstatus durchaus ja so zumindest vom Charakter her vielleicht das Gefühl von einem Grundeinkommen, von einer Grundsicherung einem geben kann.
Bedingt.
Oder?
Ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kriege das ja mit. Ich meine,
nicht bedingungslos, aber ja. Aber,
nee, das ist schon richtig. Ich kriege das ja mit. Es ist ja hier in Sachsen-Anhalt, wo ich wohne, gibt es ja in der Lehrerschaft auch Angestellte und die merken das dann schon, zum Beispiel, wenn sie langzeiterkrankt sind. Und das finde ich natürlich eine schreiende Ungerechtigkeit. Ja, wie gesagt, das Motiv meines Anrufs war ja, weil die Frau Weidenfeld sagte, es würden da Leute anrufen, die sozusagen von dem Grundeinkommen profitieren würden und niemand, der sozusagen dafür zahlen müsste. Ich müsste dafür zahlen, ich würde gerne dafür zahlen.
Gut, ja. das nehmen wir.
Und wenn ich jetzt noch eine Sache jetzt zu den beiden Damen sagen darf, was Sie diskutieren, ist ja eine Frage des Menschenbildes. Ja.
Genau.
Da gehöre ich eher zu den philosophischen Pessimisten. Aber was wir ja, glaube ich, festhalten können, wir sind auf Kooperationen angelegt, wir sind soziale Wesen. Und wenn es darum geht, eine Gesellschaft sozusagen ein Fundament von Respekt und Akzeptanz zu geben und das den Mitgliedern dieser Gesellschaft zu ermöglichen, dann, denke ich, ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Möglichkeit dazu.
Christian Herzfeld, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wann geht es bei Ihnen wieder los mit der, sag ich mal, physischen Schule? Nächste Woche schon in Sachsen-Anhalt?
Ich hoffe, Anfang Mai, ich weiß es nicht. Ich würde gerne wieder den Kindern gegenübertreten, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Christian Herzfeld, Lehrer in Wernigerode in Sachsen-Anhalt, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, bitteschön.
Viele Grüße auch unbekannterweise an die Kinder und die Schüler und Schülerinnen.
Danke.
Angerufen hat auch Otto-Peter Flettner aus Woldeck. Meine Kollegin hat mir schon gesagt, Woldeck ist in Mecklenburg-Vorpommern. Wo genau ist das?
Woldeck, schönen guten Tag alle zusammen. Woldeck ist in der Mecklenburgischen Seenplatte.
Ah.
Wenn Sie von Berlin aus nach Stralsund hoch eine Linie ziehen, dann ungefähr auf der Mitte. Also an.
Sie wohnen sehr schön. Sie wohnen sehr schön da oben.
Präzise.
Ja, seit ca. 30 Jahren. Gebürtig bin ich aus dem Südschwarzwald. Zum Thema Grundeinkommen. Also ich habe, muss ich ehrlich sagen, jetzt hier schon die ganze Zeit gesessen und bin einen Herzinfarkt nahe, weil ich die ganze Diskussion doch sehr, engagiert. Und ich bin froh, dass ich jetzt doch noch zu Wort kommen kann. Ich persönlich kenne die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens seit Beginn der 70er Jahre. Es ist also keineswegs eine neue Idee. Und ich bin immer wieder etwas erstaunt, inzwischen kenne ich das ja, dass das immer wieder auf die Seite der Finanzierbarkeit abgeschoben wird. Und das ist einfach ein gängiges Argument. Es ist nicht finanzierbar. Es gibt da verschiedene Modelle inzwischen, wie das sehr gut finanzierbar ist. Im Grunde genommen ist der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens nicht eine Frage der sozialen Unterstützung von Hilfsbedürftigen, also im Sinne von einer besseren Fortführung des Hartz-IV-Gesetzes, wo ja Schröder gesagt hat, der berühmte Satz, wer nichts leistet, braucht auch nichts essen, sondern es ist eigentlich eine andere Betrachtungsweise unserer Gesellschaft. Es ist eigentlich ein anderer Gesellschaftsvertrag. Wir leben zurzeit in einer Gesellschaft, in der die Teilhabe an der Gesellschaft durch Leistung bestimmt ist. Wenn wir aber jetzt einmal darüber nachdenken, dass eigentlich jeder Mensch, der lebt, ein Recht auf Teilhabe hat, dann ist das bedingungslose Grundeinkommen nichts anderes als die Anerkennung dieses Rechts auf Teilhabe.
Und das würden Sie auch jedem zugestehen? Also wirklich bedingungslos jedem zu jedem?
Von Geburt an würde ich das
jedem zugestehen. Auch den Millionenerben?
Auch den Millionenerben, der zahlt dafür dann wieder wesentlich mehr Steuern und zahlt das Grundeinkommen dreifach zurück. Das ist kein Problem. Wir haben ja,
vielleicht können wir mal ganz kurz, vielleicht können wir ganz kurz richtig stellen, bevor sich sowas verfestigt, dass der damalige Bundeskanzler Schröder nicht gesagt hat, wer nichts leistet, soll nichts essen. Er hat gesagt, wer arbeiten kann, aber nicht will, der soll nicht mit der Solidarität derer rechnen können, weil es kein Recht auf Faulheit gibt in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ein gravierender Unterschied. Ich glaube wirklich, wenn man Ihrer Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen einen Gefallen tun will, dann sollte man nicht mit falschen Zitaten und mit falschen Fakten agieren. Das halte ich für wirklich, ja, ich will mich jetzt freundlich ausdrücken, ich halte das für schwierig.
Herr Müntefering hat aber genau diesen Satz gesagt und vermeintlich.
Mit dem Nicht-Essen, glaube ich, hat keiner,
vermündlich, keiner gesagt. Er hat einfach aus der Bibel zitiert, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Ja, aber ich glaube, Herrn Flettner ging es um eine grundsätzliche Frage. Ne?
Aber er hat sich das nicht zu eigen gemacht.
So habe ich das, glaube ich, verstanden, als eine grundsätzliche Frage tatsächlich, dass man sich ein Auskommen in der Gesellschaft nicht, ein Grundauskommen in der Gesellschaft nicht erarbeiten muss. Richtig so?
Also wir leben ja heute in einer Gesellschaft, in der wir immer eine fortwährende Steigerung der Produktion pro Mann haben.
Oder und pro Frau.
Wir sind hier, und pro Frau. Gut, entschuldigen Sie bitte. Ich bin
alles gut.
In den 70er Jahren sozialisiert worden, da ging es in der Gesellschaft, in der IG Metall, da war das etwas anders. Aber es ist richtig, also Produzierende, sagen wir mal. Und es ist ja auch schon angesprochen worden, durch die weitere Computerisierung und Digitalisierung der Wirtschaft wird unsere Produktivität immer weiter gesteigert und die Arbeitsplätze fallen immer weiter weg. Das ist eine Tendenz, die wir seit Anfang der 70er Jahre beobachten können. Und wir leben in Deutschland, in Europa, in dem Land mit dem größten Billiglohnsektor. Das kann man sich das passt eigentlich nicht zusammen mit unserem wirtschaftlichen Reichtum. Wir leben in einem Land, in dem eine ganz geringe Anzahl der Bevölkerung den größten Teil der Werte besitzt. Das alles sind Themen, die man dabei ansprechen könnte und wollte. Aber mir geht es jetzt wirklich nicht um die Finanzierbarkeit. Da gibt es die unterschiedlichen Diskussionen, sondern mir geht es darum, dass wir einen anderen Gesellschaftsvertrag brauchen. Gerade auch angesichts der Veränderungen, die in der Wirtschaft auf uns zukommen. Wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag, in dem alle Menschen in der Gesellschaft Anerkennung finden. Und wo es nicht darum geht, die Schwachen, die Hilfsbedürftigen generös mehr oder weniger generös zu unterstützen, sondern wo es einfach darum geht, alle mitzunehmen, ohne
Person. Aber inwieweit ist das eine Frage tatsächlich von Geld und eines Grundeinkommens? Ist das wirklich eine tatsächlich Frage der finanziellen Zuwendung?
Die finanzielle Zuwendung als Existenzgrundstock ist sicherlich eine Notwendigkeit, um eine bestimmte Handlungsfreiheit, die der Mensch braucht, um sich selbst entwickeln zu können, um die zu garantieren. Sie ist ein kleiner Baustein. Aber sie kann der erste Anstoß sein zu den Dingen, die dann auch noch folgen müssen.
Otto-Peter Flettner, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche ein schönes Wochenende in Ihrer schönen Gegend da, in der Mecklenburgischen Seenplatte. Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Dankeschön. Woldeck in Mecklenburg-Vorpommern, muss ich mir merken, ist offenbar ein sehr schöner Ort. Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin, und Adrienne Göhler, Publizistin. Frau Weidenfeld, wenn man jetzt mal, weil die Finanzierbarkeit immer wieder hier auch in unserer Sendung aufgeploppt ist, aber ohne sie wirklich mal, nicht bis zum Ende, aber zumindest mal grundsätzlich durchzudeklinieren. Wenn man jetzt alle anderen Sozialleistungen einkassieren würde und nur das Grundeinkommen zahlen würde, wäre das zumindest in der Art und Weise des Wirtschaftens mit unserer Wirtschaft, unserer Situation jetzt finanzierbar?
Dazu hat ja Thomas Straubhaar vom früheren HWWA, also Hamburgischen Weltwirtschaftsarchiv, geforscht. Und er sagt, ja, das geht. Man kann, wenn man alles andere tatsächlich konsequent streicht und wenn man sich eben auch die Verwaltungskosten für alles andere spart, kann man das finanzieren. Und der hat eben auch nicht von 600 oder 700 Euro gesprochen, sondern von 1.000 Euro. Also da kann man schon davon ausgehen, das würde finanzierbar sein. Aber eben, wie gesagt, es wäre eben dann kein Kindergeld mehr, kein Wohngeldzuschuss, kein Treppenlift, dann würde man wirklich alle Sozialleistungen, die nicht direkt beitragsfinanziert sind, zusammenfassen und eben mit einem Pauschalbetrag abgelten. Das ist...
Also es gäbe keine Spezifik mehr, gar nichts.
Nein, es ist eben auch wirklich, das wäre tatsächlich ein Bruch mit dem bisherigen Verhalten des Sozialstaates und dem bisherigen Selbstverständnis des Sozialstaates von Solidarität, dass man eben sagt, jeder soll das haben und bekommen, das er zum Leben braucht. Und das ist eben bei manchen Leuten viel mehr als bei anderen. Und bei anderen ist es viel weniger als bei anderen. So, sozusagen, dass man eben Gerechtigkeit übt, indem man auf den Einzelfall schaut, im Gegensatz zu einer pauschalen Lösung. Wenn man es anders macht, also so wie Frau Göhler das vorschlägt, dass man eben beides kombiniert, also die Gerechtigkeit für den Einzelnen mit der pauschalen Lösung zusammennimmt, da habe ich noch keine soliden Berechnungen gesehen, die sagen, das kann man finanzieren und es wird so und so teuer. Ich würde gerne nur noch einen Satz sagen zu Herrn Flettner eben, der ja gesagt hat, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil uns die Arbeit ausgehen wird. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es kann natürlich sein. Nur alle Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, sind genau andersrum. Nicht? Also Jeremy Rifkin hat schon, glaube ich, 2004, 2005 ein Buch geschrieben, das hieß, die Arbeit geht uns aus, das Ende der Arbeit. Wir haben heute eine Beschäftigung, oder wir hatten bis vor 2 Monaten eine Beschäftigung, in der nie mehr Menschen in Deutschland gearbeitet haben, in der es nie mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gab, in der die Beschäftigungsquote nie höher war.
Das kann sich aber ändern,
ne? Also in absehbarer Zeit. Natürlich kann sich das ändern, aber das ist ja eine konjunkturelle Diskussion, die wir jetzt führen. Aber die Frage, werden durch die Digitalisierung strukturell Arbeitsplätze in Millionengröße vernichtet, das kann sein, aber die Erfahrungen bisheriger technologischer Innovationen und Revolutionen waren eigentlich immer die, dass es eben kurzfristig einen Abbau von Arbeitsplätzen gab, aber langfristig eben nicht. Und das kann niemand sagen, aber es ist als sicher anzunehmen, dass wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren alle hier sitzen und keine Erwerbsarbeit mehr haben, das halte ich für eine gewagte These.
Martin Jurgeit hat angerufen aus Lehrte. Schönen guten Tag oder guten Morgen, je nach Biorhythmus.
Ja, der ist bei mir wegen kleiner Kinder und so ein bisschen anders.
Ah, okay, also
so gesehen für
nicht
mich,
mehr guten Morgen.
Bin, ja, doch, doch. Interessanterweise wurden eben gerade in den letzten Minuten jetzt Punkte angesprochen, die mir wichtig waren bei der Finanzierung. Also wo kann das Geld alles herkommen? Und da wurde dieser Bereich Verwaltung auch gerade angesprochen. Also zu meiner eigenen Situation vielleicht kurz. Ich bin derzeit gerade Aufstocker beim Jobcenter, lebe also ein bisschen auch eine Art Grundeinkommen, wenn man so will, kann mich also in meinem normalen Beruf tummeln, bekomme aber das, was mir fehlt, im Grunde obendrauf. Erlebe aber jetzt momentan genau das Gegenteil von bedingungslos, sondern ich muss ja sehr detailliert halbjährlich Abrechnung dort machen. Also komme mir da jedes Mal vor, auch als so eine Art Solo-Selbstständiger, wie bei einer Betriebsprüfung durchs Finanzamt, also mit irrsinnigem Aufwand. Und ich sehe halt vor allen Dingen auch an dieser kleinen Bereich, in dem ich jetzt sehr guten Einblick habe, wie irrsinnige Verwaltungsaufwendungen wir in unserem Sozialsystem inzwischen produzieren. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es geht ja manchmal auch nur wirklich um kleine Summen, wo dann tagelang oder zumindest viele Stunden lang einzelne Sachbearbeiter mit zu tun haben, mit verschiedenen Kontaktaufnahmen, Anrufen, E-Mail-Verkehr, Scans, die hin und her geschickt werden. Es ist unglaublich. Und das haben wir natürlich in ganz, ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft inzwischen. Also ich würde mal vermuten, dass wir unter Bedingungen eines Grundeinkommens große Teile auch unserer Wirtschaftsförderung gleich erstmal streichen können, wo einfach Geld in Berufe, in Arbeitsplätze gepumpt wird, die sich hinten und vorne nicht rechnen. Einfach aus Prinzip habe ich manchmal das Gefühl, um irgendwie halt unser System am Laufen zu halten. Und deshalb bin ich auch hundertprozentig dafür, das absolut bedingungslos zu machen. Denn nur das würde uns ermöglichen, diesen ganzen großen Cut hinzubekommen, dass man wirklich mal sich überlegt, lohnt sich dieser ganze Aufwand, den wir teilweise treiben? Also ich bin der Meinung, am Ende nein. Also in großen Teilen unseres Sozialsystems lohnt sich der Aufwand nicht. Und wir haben ja andere Bereiche, Kindergeld beispielsweise, das ja auch bedingungslos ausgezahlt wird. Das kriegt ja auch jeder Millionärskind, kriegt das ja auch. Also wir haben ja dieses System kennen wir ja schon ein Stück weit bei uns auch. Es ist nicht so, dass das jetzt was komplett Neues wäre.
Martin Jurgert in Lehrte. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche ein schönes Wochenende. Und wir haben noch Zeit für ein kurzes Telefonat mit Thomas Körner in Berlin. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Das Wetter oder meine Meinung?
Ihre Haltung. Ich bin ja auch in Berlin, ist so mittelmäßig.
Ich bin ganz klar gegen dieses bedingungslose Grundeinkommen, weil ich sage, es würde uns für ein paar Jahre vielleicht einen Wohlfühlfaktor vermitteln, aber innerhalb weniger Jahre würden sich die grundlegenden Preise für die Dinge, die man tagtäglich braucht, von Miete, Nahrung und so weiter, die würden sich über kurz oder lang sehr schnell auf dieses nun zusätzlich zur Verfügung stehende Geldniveau, sag ich mal, orientieren. Und dann hätten wir in wenigen Jahren genau wieder die gleiche Grenze oder die gleiche Problematik, weil ich denke schon, dass ein gewisser Schmerz, was knappes Geld im Haushalt bedeutet, der muss einfach irgendwo an Teilen vorhanden sein. Das ist dann die untere Grenze. Und dann ist es die Aufgabe der Gesellschaft, eben durch sinnvolle Mechanismen dafür zu sorgen, dass extremere oder stärker belastende Situationen desjenigen dann abgemildert, abgefedert werden. Aber ansonsten hebeln wir unseren Antreiber in der Gesellschaft, nämlich das Individuum, das danach strebt, etwas zu schaffen, etwas zu bewirken und damit auch anderen echt Nutzen zu stiften, hebeln wir sonst aus. Ich spreche jetzt nicht über die ganzen Rahmenbedingungen. Ich rede von diesem kleinen Motor, der, glaube ich, unsere Gesellschaft letztlich antreibt, und das hebelt man damit aus.
Thomas Körner in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Dankeschön. Und gleich geht es hier weiter bei uns mit der Lesart mit Shelley Kupferberg. Da geht es um Hass durch Bilder in den sozialen Medien. Und das war auch schon unsere Sendung über bedingungsloses Grundeinkommen mit Andrea Göhler, die mir gerade ihr Buch entgegenhält. Grundeinkommen, Grundauskommen, das hat sie gerade jetzt veröffentlicht. Na, das wollen wir an der Stelle nochmal sagen. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Es ging uns hier in diesen letzten zwei Stunden um genau diese Frage, bedingungsloses Grundeinkommen, bringt uns das weiter. Und Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin, über Internetleitung in Potsdam mit uns verbunden. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit uns diskutiert haben, mit den Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und schönes Wochenende.